Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Ist es nicht eine total gute und fortschrittliche Idee, wenn die Bundesverwaltung komplett auf einer Microsoft-Cloud-Lösung läuft?
Die Ampelfraktionen wollten ein sogenanntes Sicherheitspaket im Eilverfahren durch das Parlament bringen. Hat man sich da beim politischen Taktieren vielleicht doch verzockt?
Und ist es wirklich eine Patentverletzung, wenn das Pikachu aus Pokémon plötzlich ein Sturmgewehr trägt?
All das sind wichtige Fragen, die wir in dieser Folge Breitband diskutieren wollen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Richter. Ich führe durch diese Folge und wir nehmen zusammen drei digitale Themen auseinander und setzen sie dann so wieder zusammen, dass man die Hintergründe verstehen kann. Wir, das sind außer mir, man hat sie gerade schon gehört, Jenny Gensmer und Dennis Kogel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Wir haben die Themen ja schon kurz angeschnitten, aber ich will noch mal kurz auch den Fahrplan ganz konkret präzisieren. Wir sprechen als erstes gleich mit dir, Jenny, über die politische Diskussion über das geplante Sicherheitspaket und da vor allem über die Komponente der biometrischen Überwachung von Plattformen sozialer Medien. Habe ich das erstmal richtig zusammengefasst?
Hast du. Von sozialen Medien, aber auch sämtlichen anderen Bildern und Videos, die man im Internet aufstöbern kann. Es geht aber auch um die Art, wie die Gesetzentwürfe durchs Parlament kommen sollten. Die war ziemlich außergewöhnlich und hat die Debatte auch noch ein bisschen befeuert.
Vielleicht gießen wir dann einfach noch ein bisschen Öl rein. Wir sprechen aber auch darüber, welche Bürosoftware die Bundesverwaltung benutzt und auch darüber, warum uns ein vielleicht dröge klingendes Thema interessieren sollte. Und Dennis, du erklärst uns, mit welchen Mitteln Nintendo versucht zu verhindern, dass eine aufstrebende Spielefirma viel Geld mit einem Spiel macht, das wirklich sehr an Pokémon erinnert. Korrekt?
Ja, und aber auch, warum die Methoden von Nintendo für ein ungelöstes Problem in der Softwareentwicklung stehen.
All das haben wir also heute für euch geplant.
Es hilft niemandem, wenn Sie heute ein Gesetz machen, was morgen in Karlsruhe kassiert wird.
Das war übrigens mein Social-Media-Meme der Woche. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz, Luisa Specht-Riemenschneider, die die Verfassungsmäßigkeit des sogenannten Sicherheitspakets, sagen wir es mal diplomatisch, anzweifelt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Denn nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Solingen vor gut einem Monat wird in Deutschland vor allem von PolitikerInnen und Medien verschärft über die innere Sicherheit, die Gefährdungslage durch islamistischen Terror und die Verbindung wird da gezogen und Migration gesprochen. Mit Konsequenzen, die teilweise erstaunlich schnell politisch möglich gemacht wurden, für ein halbes Jahr wurden zum Beispiel jetzt wieder Kontrollen an allen deutschen Grenzen eingeführt. Und die Regierung hat eben ein sogenanntes Sicherheitspaket auf den Weg gebracht, das im Eiltempo umgesetzt werden sollte. Letzte Woche haben die Ampelfraktionen erst die Pakete beschlossen, ins Parlament eingebracht. Am Montag war eine öffentliche Anhörung im Innenausschuss, am Mittwoch eine nicht öffentliche Diskussion im Digitalausschuss. Und eigentlich hatten viele schon dann damit gerechnet, dass das ganz schnell jetzt zu einer Abstimmung im Bundestag kommen soll. Aber, man höre und staune, die ist erstmal vertagt worden. Vielleicht, weil der Gegenwind doch zu groß geworden ist. Jenny, du hast dich mit dem Thema befasst und deswegen können wir jetzt mal so ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen.
Versuchen
dieser
wir das
ganzen
mal, ja.
Debatte. Vielen Dank schon mal und wir fangen ganz von vorne an. Was die Regierung ja vielleicht euphemistisch Sicherheitspaket nennt, nennen einige kritische Organisationen Überwachungspaket. Es ist auf jeden Fall ein Paket. Und was ist eigentlich drin?
Genau, dieses Sicherheitspaket besteht eben aus zwei Gesetzesentwürfen. Einem zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems und einem zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung. Und würden diese Entwürfe, sieht gerade ja nicht so aus, aber würden die so umgesetzt, wie sie gerade da stehen, dann würden sowohl das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei neue Befugnisse bekommen. Unter anderem eben, dass sie Lichtbilder oder Stimmaufnahmen, die man von den Tatverdächtigen hat oder von den Asylsuchenden, die ohne gültigen Pass einreisen wollen, mit Bildern und Videos aus dem Internet abgleichen kann. Und zwar mit automatisierten Systemen. Und in einem dieser beiden Entwürfe, da sind diese Systeme auch ein bisschen expliziter benannt. Da ist nämlich explizit von KI-Systemen die Rede.
Jetzt klingt das so ganz vernünftig erstmal so, aha, okay. Und dann ist das aber im zweiten Moment, denke ich mir, Moment mal, das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie Videos von meinem Urlaub, keine Ahnung, auf Instagram stelle oder sowas oder Fotos, dann wird das dann in Zukunft oder soll in Zukunft automatisch durchsucht werden nach irgendwelchen Leuten, die vielleicht im Hintergrund stehen, um die dann ja rechtlich zu verfolgen oder so.
Ich Also ich stelle mir eher die Frage, wenn man das eh schon alles hat, dann sind ja auch alle drauf. Und auch wenn es theoretisch nur nach bestimmten Leuten gesucht werden soll, man könnte doch auch einfach nach mir, also nach uns allen suchen, oder?
Genau, also beide Perspektiven sind total berechtigt. Und zu Dennis, könnten deine Social-Media-Posts dann abgeglichen werden? Theoretisch, ja. Wir sprechen gleich nochmal, wie das technisch überhaupt gehen soll. Zu Markus' Frage, es gibt mehrere Wege, na schauen wir mal, es gibt mehrere Wege, warum deine biometrischen Daten von den Sicherheitsbehörden erfasst werden könnten, auch wenn du jetzt keine schwere Straftat begangen hast. Wenn du zum Beispiel auf einem Volksfest bist, bei dem eine Straftat geschieht und dann bei der Polizeiarbeit wird zum Beispiel der Ort fotografiert oder gefilmt, dann könnten sie auch deine Bilder automatisiert mit dem Internet abgleichen, weil du bist da vielleicht rumgelaufen, man hat dich mit aufgenommen und auf der Suche nach Zeugen und Opfern bist du eben mit im System. Und dieser Umstand ist ein ganz großer Bestandteil der Kritik, die es an den Gesetzesentwürfen gibt. Die Tatbestände und die Voraussetzungen, wann so ein biometrischer Abgleich mit dem Internet passieren darf, die sind viel zu unscharf formuliert. Das sagt unter anderem die neue Bundesdatenschutzbeauftragte Luisa Specht-Riemschneider. Wir haben sie eben ja schon mal gehört im O-Ton. Am Montag war sie eine der Expertinnen, die zur Anhörung im Innenausschuss geladen waren. Und da hat sie unter anderem dieses Beispiel hier genannt.
Und diese verschiedenen Eingriffsnormen, die wir dort haben, die sind allesamt zu unscharf. Sie weisen zu unscharfe Tatbestandsmerkmale auf und ermöglichen eben erhebliche Eingriffe in die Rechte unbeteiligter Personen. Wir haben das schon gehört, es wird auf den Straftatenkatalog des 100a Absatz 2 Bezug genommen. Wir haben gehört, Sportwettenbetrug fällt rein. Nehmen Sie besser auf den Katalog des 138 Bezug und schärfen Sie danach.
Ich schärfe auch noch mal kurz nach, weil dieser Ton ging vielleicht ein bisschen schnell. Also sie rät hier ab, sich auf den einen Paragraphen der Strafprozessordnung zu beziehen. Da sind so Straftaten aufgelistet, zum Beispiel Mord und Totschlag, aber eben auch Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, Markus, zum Beispiel ein Fußballspiel manipulierst, dann könnte auch das ein Anlass sein, eben dein Foto mithilfe einer KI im Internet zu suchen. Und was sie jetzt eben empfiehlt, ist zu sagen, nehmt lieber Bezug auf einen anderen Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch. Und da bezeichnet sie eben ein, wo Straftaten aufgeführt werden, die deutlich schwerwiegender sind. Und damit eben diese Schwelle besser erklären, wann man mit so einer Technik überhaupt eingreifen kann. Und so ging das wirklich mit der Kritik Punkt für Punkt durch die Gesetze.
Und das klingt ehrlich gesagt schon auch so, als ob die Bundesdatenschutzbeauftragte da die Abgeordneten regelrecht zurechtweist. Aber andererseits klingt es auch so, als würde sie sagen, man müsste die Gesetze nur genauer formulieren, da müsste nur genauer drinstehen, wer in welchem Fall genau mit welchem biometrischen Hinterabgleich gesucht werden darf. Also wenn die Ampelfraktion jetzt auf den Strafkatalogen Bezug nehmen würden, den sie hier empfiehlt, dann wäre alles okay?
Also sie hat in ihrer Rede, in ihrem Wortbeitrag auch gesagt, sie kommt eben auch mit Verbesserungsvorschlägen. Das ja. Aber ein weiteres Problem mit diesen Gesetzesentwürfen ist, dass sie auf so vielen Ebenen nicht konform zu sein scheinen mit der Gesetzeslage. Und darauf haben eben nicht nur die ExpertInnen in der Anhörung verwiesen oder viele von denen, sondern auch zivilgesellschaftliche Gruppen wie der CCC, Algorithm Watch oder die Gesellschaft für Freiheitrechte. Und so wurde zum Beispiel mehrfach kritisiert, dass dieser biometrische Internetabgleich nicht nur mit dem Koalitionsvertrag der Ampel bricht, sondern auch mit dem AI Act, der ja im Februar in Kraft treten soll.
Also dieses Koalitionsversprechen kann mich noch erinnern, zumindest Grüne und FDP waren eigentlich immer starke Gegner der automatisierten Gesichtserkennung im öffentlichen Raum und das wird eben auch im Koalitionsvertrag deswegen abgelehnt. Komisch, dass sie das jetzt auf einmal gutheißen im Internet, aber inwiefern verstößt das Gesetz denn gegen die KI-Verordnung?
Ja, der AI Act, so nennt man ihn auch, verbietet es eben, dass ungezielt, also wahllos, biometrische Datenbanken mit KI-Systemen erstellt werden und durchsucht werden dürfen. Und das ist deswegen relevant, weil so ein biometrischer Internetabgleich technisch gar nicht so einfach ist. Einige Expertinnen haben in der Anhörung auch gesagt, das geht eigentlich nur dann, wenn man quasi das gesamte Internet runterlädt und eine Art Referenzdatenbank aufbaut und die dann automatisch oder automatisiert, zum Beispiel mit KI-Systemen, durchsucht. Und in dieser Datenbank, Dennis, jetzt kommen wir nochmal auf dich und deine Social-Media-Posts zu sprechen, da könnten eben deine ganzen Posts zum Beispiel aus dem Urlaub mit aufgenommen werden. Und aus diesen biometrischen Daten könnte man dann eben versuchen, Tatverdächtige zu finden.
Ja, aber denke ich aber auch, dass das nicht einfach so eine deutsche Behörde macht, sondern du hast ja schon gesagt, das ist gar nicht so einfach. Und da denke ich, okay, dann müssen daran wahrscheinlich so Unternehmen beteiligt werden, die das anbieten. Also ich denke da an sowas wie Palantir, PimEyes, Clearview AI, also so Tech-Unternehmen, die halt ungefragt solche Datenbanken anlegen und dafür auch oft in der Kritik stehen, ne?
Tatsächlich. Und es kam in dieser Anhörung auch vor, es wurde diskutiert und es wurde auch überlegt, man hat das aber verworfen. Also es gab tatsächlich die Idee, ob das BKA mit Drittanbietern kooperiert. Ne? Aber Sie wissen auch, das ist schwierig. Und zum Beispiel Clearview AI musste erst kürzlich an die niederländische Datenschutzbehörde sehr viel Geld zahlen, weil die haben eben nicht gefragt, ob man die Fotos benutzen darf. Und Stefan Brink, der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, der hat mir erklärt, man brauche nicht mal den AI-Act heranziehen, der diese ganze Praxis eben verbietet. Diese Befugnisse, die das BKA hätte, die sei auch nach der deutschen Verfassung, also nach dem Grundgesetz, unzulässig.
Es müsste eine Art Superdatenbank beim BKA entstehen, wo dann zum Beispiel Gesichtsbilder oder Stimmproben vorgehalten werden, um dann abgleichen zu können. Das ist etwas, was bisher unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzgrundrechts als unzulässig betrachtet wurde. Und es gibt natürlich auch erhebliche Bedenken dagegen, dass dieses Durchforsten des Internets ja letztlich dazu führt, dass sehr, sehr viele personenbezogene Daten von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern in die Hände von Sicherheitsbehörden kommen und dort vorgehalten werden. Mit denen wird gearbeitet, die werden gespeichert. Und das führt letztlich dazu, dass Unbeteiligte, so ähnlich wie bei einer Rasterfahndung, in den Blick von Sicherheitsbehörden kommen.
Ja, und für so etwas brauche man wieder, das hatte ja auch die Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt, eigentlich sehr hohe Eingriffsschwellen, also existenzielle Gefahren, besonders schwere Straftaten. Und die seien eben in diesen Gesetzesentwürfen nicht in dieser Form beschrieben.
Also, um nochmal den Stand bis jetzt zusammenzufassen. Das Gesetz sagt nicht genau, mit welcher Technologie es biometrischen Abgleich durchführen will. Es fasst viel zu weit und begründet nicht gut, wann und zu welchem Zweck es diesen Abgleich durchführen soll. Und es verletzt wahrscheinlich unter anderem dadurch die KI-Verordnung, den AI-Act, das Grundgesetz und widerspricht dem Koalitionsversprechen. Da frage ich mich doch, warum machen die das? Und mit die meine ich vor allem den Grünen und FDP, die sich ja eigentlich, also historisch gesehen, lange als Fürsprecher von digitalen Bürgerrechten und gegen Überwachung positioniert haben. Warum machen die das?
Ja, ich habe mich das auch gefragt und ich habe nach der Anhörung, ich war ja da vor Ort, den Marcel Emmerich erwischt. Der ist Obmann der Grünen-Fraktion im Innenausschuss und ich habe Marcel Emmerich gefragt, haben Sie denn Ihre Meinung geändert? Und er hat geantwortet, natürlich nicht, aber...
Die Tatsache, dass wir das jetzt als Fraktion eingebracht haben, ist ja vor allem dem geschuldet, dass wir ein beschleunigtes Verfahren machen wollten, um gerade auch die Sorgen und Ängste in der Bevölkerung hinsichtlich der inneren Sicherheit da irgendetwas zu machen, auch um Handlungsfähigkeit auszustrahlen. Deswegen haben wir die Formulierungshilfe aus der Bundesregierung, aus dem Innenministerium jetzt erstmal übernommen. Aber wir sind natürlich selbstbewusst im Parlament und haben trotzdem auch noch Änderungsbedarf an verschiedenen Stellen.
Und was ich schon interessant finde, ist, dass Grüne und FDP sich Expertinnen eingeladen haben in diese Anhörung, die auch kritisch auf diesen Gesetzesentwurf schauen. Wohingegen jetzt die Union, die dieses Gesetz unbedingt will und mit diesem Gesetz, da stehen ja noch sehr viel mehr Punkte drin als nur der biometrische Datenabgleich, sondern das ist eins, was vor allem Migration einschränken soll. Die haben sich natürlich Vertreter und Vertreterinnen vom BKA und von der Polizeigewerkschaft eingeladen, die dafür sprechen.
Ich bin schon wieder verwundert, weil ja, es gibt also die Ampelfraktion, darunter Grünen und FDP, die geben geschlossen zwei Gesetzentwürfe in ein beschleunigtes Verfahren und dann zeigen Grüne und FDP in der Anhörung, dass sie den Entwurf selbst kritisch sehen. Also ich versuche das zu verstehen und frage mich dann sofort, macht das nicht die Art und Weise, wie der Politik gemacht wird, so ein bisschen unglaubwürdig?
Also meine ganz persönliche Meinung ist, ja, also ich finde, das ist ein gefährliches Taktieren, weil man damit eben was anderes tut, als man eigentlich findet. Und dann müssen sich natürlich Wählerinnen und Wähler fragen, wofür wähle ich diese Partei. Aber Stefan Heumann vom Think Tank Agora Digitale Transformation, der hat noch eine Perspektive reingebracht, die ich interessant finde. Und der sagt, es gab so einen großen Handlungsdruck auf die zerstrittene Ampel, den spüren eben auch FDP und Grüne, sodass man formal im parlamentarischen Prozess eben erstmal Einigkeit gezeigt hat, sich aber durch diese Anhörung eine Handlungsoption offen gelassen hat. Und zwar?
Und man kann natürlich auch das Anhörungsverfahren nutzen, um andere, also externe Experten, die Kritik vortragen zu lassen, die man selber aus Grund des Ampelfriedens, sage ich mal, nicht vortragen möchte. Und vielleicht dabei auch das Kalkül haben, vielleicht kommen da so massive Bedenken, dass wir das Gesetz abgewendet bekommen, aber der SPD und der Öffentlichkeit signalisiert haben, wir wollen doch was machen, aber es gibt halt zu viele Probleme, deswegen müssen wir es doch jetzt erstmal stoppen.
Also wenn das Kalkül war, ich habe mit Herrn Heumann am Dienstag gesprochen, dann würde ich sagen, ist es nicht aufgegangen, weil jetzt hat man nicht nur eine Opposition, die Druck macht mit diesem Thema, sondern man hat auch noch einen wütenden Koalitionspartner, nämlich die SPD, die sich fragt, wir haben euch doch einen Entwurf hier gegeben, ihr habt den übernommen und eingebracht und jetzt sprecht ihr auf einmal doch dagegen. Und was wir jetzt auch gesehen haben Ende der Woche, ist eben, dass es doch eine politische Debatte gibt.
Also einerseits ist sozusagen, wie zu Anfang des Gesprächs, immer noch ein großes Durcheinander, aber andererseits haben wir es jetzt besser verstanden. Vielen Dank schon mal. Du hast dich jetzt die ganze Woche mit dem Thema beschäftigt. Glaubst du denn, dass das Gesetz kommt oder wird es jetzt eher sozusagen so im Sande verlaufen?
Ich glaube weder noch. Ich glaube, das Gesetz kommt, aber ich glaube, sie werden tatsächlich nachschärfen. Und dann bin ich sehr gespannt, in welcher Version. Das heißt, wer darf in welchem Fall was für eine Technologie benutzen? Steht dann da noch KI drin? Steht da der automatische, der biometrische Abgleich mit dem Internet noch in dem Gesetz? Werden wir sehen.
Ich glaube ehrlich gesagt, das wird nicht kommen, weil wenn das jetzt ein Gesetz wäre, was die zerstrittene Ampel beschließt und dann wird das sofort kassiert vom Verfassungsgericht, das wäre, glaube ich, eine so große Blöße, die sie sich nicht leisten können. Deswegen wäre das mein Tipp. Dennis, wie siehst du das denn?
Ich bin ehrlich gesagt einfach nur weiterhin schockiert über das Vorgehen und fühle mich in meinem Sicherheitsempfinden auch irgendwie überhaupt nicht repräsentiert und bin verwirrt darüber, wie das überhaupt so weit kommen konnte und habe ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, was da für neue Gesetzesentwürfe kommen, die dann auch eben in so einem Eilverfahren gemacht werden, ob dann nicht irgendwas durchgewunken wird, was wir gesellschaftlich vielleicht überhaupt nicht wollen. Also mir macht das gerade große Bauchschmerzen.
Aber glaubst du, ob das Gesetz kommt oder nicht? Also das jetzt, dieser konkrete Vorschlag?
Also nagel mich da darauf nicht fest. Ich glaube nicht, dass dieser konkrete Vorschlag kommt. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich irgendwann ein anderer, bis alle erschöpft aufgeben und irgendwann irgendwas durchwinken.
Mhm. Und dann hoffentlich das Bundesverfassungsgericht noch ein interessantes Wort spricht.
Das wäre zu wünschen, ja.
Die andere Sache, die Dennis aufgeworfen hat, die ich nochmal an dich zurückspielen möchte, Jenny, ist ja die Frage, was diese Art und Weise, wie der taktiert wird, was macht das mit dem Glauben an Politik? Es wird ja immer viel über Politikverdrossenheit gesprochen und es klang ja jetzt auch an, ne? Also es gibt Gründe, das zu machen, aber es ist halt eben nicht dieses für eine klare Haltung stehen. Glaubst du, da wird sozusagen die öffentliche Meinung davon, wie Politik gemacht wird, tatsächlich Schaden davontragen?
Ich weiß nicht, ob es Schaden davon trägt, weil ich glaube, das war ein kleines bisschen auch, ich will es nicht Sturm im Wasserglas nennen, aber man hat hier eine Debatte eben in eine Ausschussanhörung erstmal auslagern wollen. Da haben es erstmal nur FachjournalistInnen und FachpolitikerInnen und AktivistInnen gesehen. Man hat danach natürlich dann wieder gesehen, dass die Ampel streitet. Das heißt, insofern glaube ich eher, dass es sich einfügt in das Bild der Ampel, was man vorher bereits hatte. Das finde ich tragisch. Aber wenn sich das quasi so einschleicht, dass man immer häufiger erstmal bei einem Gesetzesentwurf mitgeht, den aber eigentlich nicht will und dann hofft, dass man es auf einem anderen Weg nochmal abändern kann, das finde ich auf Dauer höhlt auf jeden Fall das Vertrauen in Politik aus.
Wir hoffen, dass sich das sozusagen nicht festsetzt und bleiben natürlich dran, wie sich das in Zukunft, in der nahen Zukunft vor allen Dingen jetzt erstmal weiterentwickeln wird. Und jetzt wird's bürokratisch. Nachdem wir uns in dieser Folge zuerst mit der politischen Bundesebene beschäftigt haben, soll es jetzt um die Verwaltung auf Bundesebene gehen. Genauer um die Bürosoftware, mit der die Bundesverwaltung arbeitet. Die benutzt nämlich Microsoft Office. Bis jetzt als klassische Softwarelösung heißt, es wird Software gekauft, die wird auf Rechnern installiert, die MitarbeiterInnen arbeiten damit, mal ganz verkürzt vorgestellt, diesen Prozess, der ist sicherlich komplizierter. Und es ist nicht ganz billig, also wir reden hier über doch einige Sümmchen, 198 Millionen Euro sind 2023 dafür ausgegeben worden. Das soll jetzt anders werden, also die Art und Weise, wie damit gearbeitet wird oder muss anders werden, denn Microsoft stellt sein Angebot um. Office soll es in Zukunft nur noch als Cloud-Lösung geben, also als reines Online-Angebot. Das soll dann zwar zum Teil über europäische Infrastrukturen gehen und nicht nur die Microsoft-Server, nämlich über die sogenannte Delos-Cloud des deutschen Unternehmens SAP und das soll auch Teil der neuen Lösung sein. Da finde ich, stellen sich drei Fragen, zum Beispiel ist das eine gute Idee oder muss es überhaupt Microsoft sein? Aber vielleicht als allererstes, wieso sollte uns das überhaupt interessieren, welche Software die da im Büro laufen haben? Und das wird uns jetzt Alexander Sander von der Free Software Foundation Europe beantworten, eine Organisation, die sich schon lange kritisch mit dem Einsatz von Microsoft und anderen kommerziell geschlossenen Produkten in der Verwaltung beschäftigt. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Dann eben gleich mal die letzte Frage zuerst. Warum sollte es mich als Bürger interessieren, welche Software die Verwaltung nutzt?
Naja, die Verwaltung ist ja dafür da, um uns Bürgerinnen und Bürger eben zu verwalten. Da werden personenbezogene Daten benutzt, da werden Dokumente ausgestellt. Da geht es eben ja bis in die tiefsten Teile unserer Privatsphäre, die eben ja vom Staat verarbeitet werden müssen. Und wenn das eben von oder mit Hilfe von Software gemacht wird, über die wir keine Kontrolle haben, die vielleicht sogar gegen Datenschutzvorschriften einsetzen, ist das natürlich für uns ein direktes Problem als Bürgerinnen und Bürger.
Jetzt erinnert mich das fast ein bisschen an das erste Thema, was wir hatten, weil es gibt Experten, die haben sich dagegen ausgesprochen, nämlich der IT-Planungsrat, also gegen den Einsatz dieser Delos-Cloud. Andererseits, die Regierung selbst setzt eigentlich auf digitale Souveränität, also Unabhängigkeit von ausländischen Unternehmen im weitesten Sinne, hat sie sich auf die Fahne geschrieben. Und jetzt will die Bundesverwaltung doch daran festhalten. Also hören die nicht auf ihre Expertinnen und glauben die nicht an ihre eigenen Maximen oder was ist da los?
Ja, das fragen wir uns natürlich auch. Es ist ganz ähnlich, wie in dem angesprochenen Fall auch im Koalitionsvertrag steht, Public Money, Public Code, also immer dann, wenn der Staat in Software investiert, dann soll eben auch der Code allen zur Verfügung stehen, soll transparent sein, sodass man eben nachvollziehen kann, ob Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Und hier hat man leider auch vergessen, was man sich selbst im Koalitionsvertrag vorgenommen hat und beschafft nun wieder Microsoft-Produkte und das ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar und widerspricht dem Ziel digitaler Souveränität und ist natürlich auch relativ teuer. Du hast gerade die Kosten angesprochen. Es entstehen aber auch noch ganz andere Probleme, nämlich, dass wir uns in einen Vendor-Login begeben. Also wir begeben uns in die Abhängigkeit eines Unternehmens, in dem Fall Produktwelt von Microsoft, aus der man nur ganz schwer wieder rauskommt. Es gibt dort keine Interoperabilität zu anderen Systemen. Also wir können uns dann nur ganz schwer zum Beispiel mit Verwaltungen, die woanders aktiv sind, europäische Mitgliedstaaten zum Beispiel, austauschen, sondern es ist immer nur möglich, wenn die eben auch in dieser Microsoft-Welt unterwegs sind. Und das gilt natürlich auch dann wiederum für Bürgerinnen und Bürger. Und das ist ein massives Problem, was auch eben auf Strecke dazu führt, dass hier auch wieder unkalkulierbare Kosten auf uns zukommen. Also die Kosten, die wir heute sehen, sind bei weitem nicht die Kosten, die wir vielleicht morgen oder übermorgen haben werden.
Das ist sozusagen schon sehr viel Kritik. Ich will noch mal einen Schritt zurück und vielleicht gibt es ja doch wenigstens eine positive Sache daran, nämlich diese Delos Cloud. Das ist ja also eine deutsche Cloud, deutsche Anbieter, deutsche Datenschutzgesetzgebung dann auch. Und es wird ja auch gesagt, das sei sicherer. Ja, also die Daten lagern in hochsicheren deutschen Rechenzentren und bleiben innerhalb der Landesgrenzen, soll Scholz selbst gesagt haben, unser Kanzler. Gehen Sie da mit? Also dass wenigstens das schon etwas wäre, was jetzt vielleicht auch, wenn das Umfeld da nicht ganz stimmt, ein Vorteil ist?
Naja, also das ist schon relativ positiv betrachtet, muss man ehrlich sagen. Also es ist sicherlich besser, als wenn wir die Daten direkt in Amerika auch speichern würden. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass die Microsoft ein amerikanisches Unternehmen ist und auch im Hinblick auf die kommenden Wahlen dort und mögliche Machtverhältnisse, wenn man sich in der Vergangenheit angeschaut hat, wie eben Amerikaner mit ihrer eigenen Technologie, aber auch von Technologie von anderen Staaten umgehen, ist es natürlich schon so, dass man da keinesfalls von Souveränität sprechen kann. Also wenn in Amerika die Gesetzeslage geändert wird oder wenn eben Produkte nicht mehr nach Deutschland verkauft werden sollen, dann ist das eine amerikanische Entscheidung und dann sehen wir in Deutschland einfach alt aus, weil wir keine Kontrolle haben. Wir können zwar vielleicht unsere Cloud steuern, nur was eben auf dieser Cloud läuft, ist ja dann ein amerikanisches Produkt von Microsoft und darüber haben wir dann keine Kontrolle mehr. Also wir gewinnen einen minimalen Teil von Souveränität, aber an einer Stelle, die jetzt auch gar nicht so wahnsinnig bedeutend ist.
Also sagen wir ein bisschen Datenschutz. Es gibt diesen sogenannten Vendor-Login, also das sich binden an einen großen Anbieter. Ich will noch eine letzte Säule aufgreifen, das ist die technische Sicherheit. Es gibt ja Leute, also besonders Menschen und Aktivistinnen aus der Open-Source-Community, sagen oft Open-Source, also Software, wo man den Quellcode einsehen kann, sei sicherer. Jetzt gab es ja aber auch in den letzten Monaten häufiger mal Attacken auf Open-Source-Software, wo es einfach daran lag, man konnte den Code zwar einsehen, aber den Fehler hat trotzdem keiner gefunden. Ist das wirklich so, dass dieses Argument der Sicherheit in dieser Debatte auch gilt?
Also, das ist natürlich ein großes Thema und Software ist jetzt per se erstmal nicht sicherer, bloß weil ich eine Lizenz ändere. Mhm. Aber die Lizenzen haben natürlich dann in der Folge massive Auswirkungen, wie ich zum Beispiel mit Sicherheitsunfällen umgehen kann. Open-Source-Lizenzen ermöglichen, dass ich, ohne dass ich zu einem Hersteller gehen muss, Sicherheitslücken selber fixen kann. Der transparente Code, den du schon angesprochen hast, hilft dabei, Sicherheitslücken eher zu finden, aber man muss sich natürlich auch auf die Suche begeben. Und das sind natürlich schon bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Wenn man die, ich sag mal, hinten runterfallen lässt, dann wird man auch mit Open-Source-Software keine sicheren Produkte hinbekommen. Aber die Vorteile, dass zum Beispiel eben ich die Möglichkeit habe, Sicherheitslücken selber zu schließen, das ist natürlich etwas, was eben auch auf das Konto der digitalen Souveränität einzahlt.
Das heißt also, wenn man zusammenfassen wollen würde, heißt es also, man könnte Geld sparen, indem man Open Source Software nimmt, und das müsste man dann aber auch zum Teil reinvestieren, darin dann die Fehler, die es vielleicht gibt, da zu finden. Ich will noch auf den letzten Punkt kommen, weil es gibt ja tatsächlich Open Source Office Software, die Bundesregierung finanziert, Open Desk. Das ist also der Versuch, den Staat aus der Abhängigkeit von Microsoft zu befreien, soll jetzt auch Mitte Oktober gelauncht werden. Es gab auch schon auf Länder- und kommunaler Ebene Versuche mit Open Source Software. Sind die alle gescheitert und das Open-Desk-Projekt eingeschlafen?
Nein, also das Open-Desk-Projekt wird von dem Zentrum für digitale Souveränität geführt, geleitet, und wie du schon gesagt hast, also jetzt im Oktober will man damit mehr oder weniger auf den Markt kommen. Man hat das jetzt gut ein Jahr getestet, und das Problem ist aber, wenn man sich eben auf dieser Cloud-Lösung auf Microsoft festlegt, dann wird es eben sehr schwer, diese Open-Source-Lösung, eben dieses Open-Desk, in die Verwaltung zu bringen, weil dies ist eben auch eine Cloud-Lösung und man verbaut sich damit ein Stück weit seinen eigenen Weg, was sehr schade ist. Schlussendlich ist aber eben OpenDesk sicher eben genau das, wo wir hinwollen. Also einen souveränen Arbeitsplatz, einen ausfallsicheren souveränen Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung zur Verfügung zu stellen, der eben auf Open Source basiert und nicht sich dem Businessmodell eines amerikanischen Herstellers unterwirft. Wo wir genau das bauen können, was die deutsche Verwaltung braucht, entlang der Bedürfnisse der deutschen Verwaltung, und hier auch zusammenarbeiten können, also dass Verwaltungen in Deutschland zusammen darin hinwirken können, bessere Software, die eben ja ihren Bedürfnissen entspricht, auf den Weg zu bringen. Das fängt gerade an, und das muss man natürlich unterstützen, anstatt eben hier in diese Microsoft-Lösung zu investieren.
Gibt es jetzt, letzte Frage, einen konkreten Plan für jetzt? Also es klingt so ein bisschen wie eine Diskussion, wir müssen es entweder verhindern oder es passiert und dann ist für immer alles schlimm, oder gibt es so, vielleicht schaffen wir es dieses Mal nicht, aber dann haben wir trotzdem einen Fahrplan für die Zukunft, wie wir vielleicht dann davon wegkommen könnten.
Naja, das Problem ist eben dieser angesprochene Vendor-Login. Also mit jeder neuen, mit jedem Vertrag, mit jedem Schritt mehr in diesen Vendor-Login wird es einfach schwieriger, diese Abhängigkeiten, die man damit schafft, wieder loszuwerden. Und es dauert einfach länger.
Das ist schon klar. Für die theoretische Diskussion angenommen, das passiert jetzt, wie die Bundesregierung es gerade plant. Gibt es von Ihrer Seite aus einen Plan sozusagen, wie man dann später vielleicht noch umsteigen kann?
Ja, auf jeden Fall eben OpenDesk stärken. Also man muss klar in diese Richtung gehen, diesen digitalen souveränen Arbeitsplatz OpenDesk zu unterstützen, versuchen, dass viele Verwaltungen auf diese Lösungen setzen und darüber dann positive Erfahrungen machen und andere Verwaltungen überzeugen, eben auch auf diese Open-Source-Lösung zu setzen.
Bin sehr gespannt, ob das klappen kann. Vielen Dank, Alexander Sander von der Free Software Foundation Europe.
Sehr gerne.
Da wird ein Pokémon gefangen. Pokémon. Niedliche Monsterfiguren mit Namen wie Pikachu und Eevee aus Japan, bekannt aus zahlreichen Nintendo-Spielen und Trickfilmen, brauchen wir wahrscheinlich nicht groß zu erklären, kennt wahrscheinlich wirklich fast jeder. Aber dann gibt es seit Anfang dieses Jahres ein Spiel, das den Pokémon Konkurrenz macht, nämlich Palworld. Und auch da wird was gefangen. Dennis Kogel, was genau ist Palworld in einem Satz?
Na, das ist eigentlich Pokémon mit dem hier. Ja, ein Sturmgewehr. Pokémon mit Sturmgewehr.
Pokémon mit Sturmgewehr, ganz genau. Auch in Palworld geht es um niedliche Monster, die eingefangen werden müssen. Aber sie tragen realistisch aussehende eben Sturmgewehre und Pistolen. Das ist gerade gesagt. Anfang des Jahres erschien Palworld, wurde über 25 Millionen Mal verkauft. Also quasi so ein Übernacht-Überraschungsriesen-Hit. Und hat dann aber auch ganz viele Zweifel nach sich gezogen. Weil die Monster in Palworld sehen wirklich sehr nach Pokémon aus, sodass sich dann viele Beobachter gefragt haben, vielleicht wird Nintendo, die für Klagen auch bekannt sind, irgendwie rechtlich dagegen vorgehen. Jetzt haben wir die Antwort. Genau das ist passiert. Nintendo klagt seit kurzem gegen die Palworld-Entwickler Pocket Pair. Und du, Dennis, hast dich für uns diese Woche mit diesem Thema befasst. Geht es dir jetzt gleich nur um diese eine konkrete Geschichte oder hat das Ganze auch noch weitreichendere Konsequenzen?
Ja, das hat sich in der Recherche als eine größere Geschichte entpuppt, als ich zunächst gedacht habe, weil es ist eine Tech-Business-Geschichte. Also da können wir die Frage beantworten, sehen wir hier, wie Nintendo versucht, einen unliebsamen Konkurrenten vom Markt zu klagen? Es ist auch eine Game-Design-Geschichte, weil man sich fragen kann, ist diese Klage eigentlich gerechtfertigt? Weil ja, die Monster von Palworld, die sehen sehr ähnlich aus wie die in Pokémon, aber das Spielprinzip unterscheidet sich doch stark. Da geht es darum, diese Monster einzufangen und die für sich arbeiten zu lassen, um zum Beispiel Kürbisse anzubauen und um Waffen herzustellen. Und es ist eine unerwartete Geschichte, weil diese Klage hat auch RechtsexpertInnen überrascht, wie zum Beispiel den Rechtsanwalt für Games-Entwickler Kai Bodensieg.
Jein. Also überrascht hat es mich nicht, dass Nintendo nun Klage eingereicht hat. Darauf haben wir ehrlich gesagt alle gewartet. Überrascht hat mich aber, dass es jetzt eine Patentrechtsverletzung sein soll, weil wir alle ehrlich gesagt eher mit einer Urheberrechtsverletzung gerechnet hätten.
Also eine Patentrechtsverletzung.
Okay.
Und Palworld soll eben nicht Nintendos Urheberrecht an den niedlichen Pokémon verletzen, sondern Patente, die Nintendo in Japan eingetragen hat.
Also ich muss mal kurz, vielleicht auch stellvertretend für Hörerinnen und Hörer dazwischen gehen. Ich weiß nicht, ob alle gerade kurz für sich nochmal sortieren wollen, was nochmal der Unterschied zwischen einem Urheberrecht und einem Patent. Und dann habe ich mich gefragt, ein Patent bei Spielen, was kann man da ganz genau patentieren?
Ja, also Urheberrecht wäre ja einfach nur zu gucken, sehen die zu ähnlich aus? Also ne, wird da irgendwie eine Grafik kopiert. Und beim Patent ist es so, man kann auf der Welt, nicht überall, aber man kann auf der Welt, zum Beispiel in Japan, wirklich alle möglichen Spielelemente als Patent anmelden. Also wirklich bis hin zu kleinsten Details, wie so einem Richtungspfeil, der oben anzeigt, wo man hinfahren muss oder dass man zum Beispiel auf ein Pferd steigt und davon reitet. Und das Interessante ist, patentiert wird wirklich nicht der konkrete Programmcode, der das im Spiel auslöst, sondern wirklich so die Idee. Also die Idee von oben ist ein Pfeil, der anzeigt, wo ich hinlaufen muss. Und das ist kein ausgedachtes Beispiel, das ist wirklich so passiert 1999 im Spiel Crazy Taxi von Sega. Und wenn man jetzt denkt, das klingt nach etwas, was potenziell ein Problem darstellen könnte. Ja, tut es und ich erkläre auch hoffentlich gleich, warum.
Genau, stopp erst mal, bevor wir tiefer einsteigen, weil man muss ja schon auch fragen, das ist ja nicht erst seit gestern so. Warum passiert dieser konkrete Fall denn eigentlich erst jetzt, 9 Monate, nachdem Palworld erschienen ist?
Das ist ganz interessantes Timing. Im Juli dieses Jahres gaben die Palworld-Entwickler Pocket Pair eine Partnerschaft mit Sony bekannt. Man möchte zusammen Palworld zu einer ganz, ganz großen Marke ausbauen. Da werden Plüschtiere produziert, Trickfilme sind in Planung. Also all diese Sachen, die heute Pokémon so groß machen. Und diese Woche ist Palworld auch auf Sonys PlayStation 5 rausgekommen. Also heißt, Palworld schwingt sich gerade auf zu einem ja immer größeren Konkurrenten für Nintendo. Und genau das erklärt für Kai Bodensieg, den Games-Anwalt, warum Nintendo hier mit Patentrecht argumentiert und nicht damit, dass die Monster ähnlich aussehen.
Also ich könnte ja theoretisch einfach die, ich sag mal, 10 Pals einfach rausnehmen, durch andere Grafiken ersetzen und das Thema wäre durch. Das heißt, die Lösung wäre damit für Nintendo noch nicht erreicht, dass sie die vom Markt hauen. Das könnten sie natürlich, aber wenn die Grundmechanik tatsächlich rechtsverletzend ist. Insofern, da könnte der Gedanke Sinn machen, dass man sagt, na gut, so schießen wir sie ganz weg, weil im Urheberrecht könnten sie durch einen Patch das Thema erledigen.
Ja, erste Effekte davon können wir jetzt schon sehen. In Japan ist Palworld nicht auf der PlayStation erschienen.
Jetzt weiß ich nicht, gibt es da auch einen Pfeil, der die Richtung anzeigt? Oder um welche Patente geht es ganz konkret in diesen Spielen?
Das ist das Allermerkwürdigste. Das wissen wir gar nicht. Also das wissen nicht mal die Entwickler von Palworld. Nintendo hat nicht öffentlich gemacht, um welche Patente es geht, haben auf unsere Anfragen auch nicht geantwortet. Fakt ist einfach, Nintendo besitzt tausende Patente auf Hard- und Software. Und deswegen gibt es jetzt online super viel Spekulationen darüber, welche Patente Palworld eigentlich verletzen könnte. Also da geht es dann zum Beispiel um solche Patente, in denen es um das Einfangen von Monstern mit einem Ball geht. Aber es gibt auch ein Patent, in dem es darum geht, auf einem Monster wie auf einem Pferd zu reiten. Oder vielleicht geht es um ein Patent, wo es darum geht, dass man sich so durch die Spielwelt teleportieren kann. Das kennt man als Fast Travel in Games.
Moment, stopp. Ich kann mich deutlich erinnern, dass ich als Computerspieler Monster eingefangen habe, auf Tieren geritten bin und mich über die Spielwelt teleportiert habe. Und das war alles nicht in Pokémon, weil das sind ja so einfach so mittlerweile grundlegende Elemente für so Spiele, die in einer offenen Welt funktionieren. Für mich klingt das eher so, wenn das jetzt da Bestand hat, dann würden ja eigentlich die gesamte Spielindustrie Patente von Nintendo verletzen.
Ja, genau. Und ich fand das super kurios und ich habe deswegen bei Greta Hoffmann angerufen. Sie ist Game Designerin, Professorin für Game Design am Game Lab der TH Köln. Und ich habe sie gefragt, kümmert sie sich da so eigentlich drum, so als Game Designerin, um Patentrecht bei der Entwicklung von Spielen? Und das hat sie gesagt.
Also, ich antworte einfach mal extrem ehrlich. Die Antwort lautet nein, weil ich ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein habe, was meine eigene Innovationskraft angeht und was die Marktsegmente angeht, in denen ich mich bewege.
Ja, also ehrliche Antwort. Sie hat mir dann noch erklärt, eigentlich wären solche Patente auch komplett kontraproduktiv für Game-Designerinnen wie Sie, weil...
Es gibt richtiggehend Bäume, die Game Research Nerds erstellt haben, wo man quasi erkennen kann, was ist das Originalprinzip, was erfunden wurde. Und selbst dieses Original kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Aber sagen wir, es gibt quasi ein Spiel, das als solches, als das erste seine Art gilt. Deshalb nennen die sich zum Beispiel Roguelikes.
Also es ist ein gutes Beispiel. Das sind ja dann Spiele, die Elemente des Spiels Rogue benutzen aus dem Jahr 1980. Heute ist das eines der populärsten Genres überhaupt. Und da sieht man, ja, diese Ideen, die ziehen sich fort. So, die werden weiterentwickelt, weiter benutzt. Das geht gar nicht ohne.
Also die Historie zeigt, das geht. Und jetzt zeigt aber der Fall Nintendo gegen Palworld, das geht eigentlich nicht. Und zeigt eigentlich so, also gut, abgucken bei anderen Videospielen ist historisch belegt. Aber Selbstbewusstsein und Vertrauen darin, dass das eigene Spiel innovativ genug ist, schützt eben nicht unbedingt vor einer Patentrechtsklage. Müssen jetzt dann in Zukunft vielleicht doch alle Spieleentwicklerinnen durch Patente scrollen und sowas wie Roguelikes wäre gar nicht mehr möglich, um zu gucken, ob sie nicht vielleicht Nintendos Rechte verletzen und dann verklagt werden?
Ja, also das macht einfach niemand und das wäre auch kompletter Irrsinn, das zu machen. Aber eigentlich, ja. Und das Absurde, das würde nicht mal was bringen, weil Patente für Software sind oft so formuliert, dass man gar nicht sofort versteht, was patentiert ist. Also zum Beispiel dieses Einfangpatent, worüber ich erzählt habe, das heißt nicht irgendwie Pokémon-Einfangpatent, sondern das heißt Game Processing Method, also Verarbeitungsmethode für ein Spiel. Und das ist Absicht, hat mir Peter Gierwinski erklärt.
Also diese Sprache dient dazu, das zu verschleiern. Man soll ja gar nicht wissen, was verboten ist, dann tappt man ja nicht in die Falle.
So wie zum Beispiel Palworld. Peter Gierwinski war das, ist Professor für hardwarenahe IT-Systeme an der Hochschule Bochum und der war Anfang der 2000er wirklich sehr involviert in das Thema rund um Softwarepatente, weil in der EU durften eigentlich keine Softwarepatente vergeben werden und das bedeutet eigentlich auch, die Nintendo-Patente gelten nicht in Deutschland. Diese Patente wurden aber trotzdem immer wieder vergeben und sie werden auch bis heute immer mal wieder vergeben und darum sollten Softwarepatente 2005 mit so einer neuen Richtlinie legitimiert werden, quasi rückgreifend und Peter Gierwinski und andere haben dann sehr, sehr viel Zeit und Mühe aufgewendet, um dagegen zu kämpfen, hat auch Wirkung gezeigt, es wurde gegen die Richtlinie gestimmt und trotzdem werden weiterhin Softwarepatente in der EU vergeben und im Gespräch hat mir Gierwinski gesagt, dass sich ja große Tech-Konzerne im Prinzip besonders viele Patente sichern und das aber machen nicht, um ihre geniale Software zu schützen, sondern als mögliche Waffe für Rechtsstreitigkeiten.
Also so eine Art Wettrüsten. wenn ich 100 Patente habe und jemand anders hat auch 100 Patente, dann können wir ziemlich sicher sein, dass man jeweils die Patente des anderen verletzt. Das heißt, man hat, kann dann einen Nicht-Angriffspakt schließen. Und kleine, aufstrebende, innovative Unternehmen bleiben außen vor, weil die haben keine 100 Patente, die können die sich gar nicht leisten.
Ist nämlich auch recht teuer, solche Patente kosten Zehntausende Euro. Und genau das scheint ja auch wirklich der Fall Palworld zu zeigen. In Japan ist dieses Wettrüsten seit den 1980er Jahren wohl gängige Praxis. Also da werden wirklich alle möglichen Game-Design-Elemente patentiert. Aber es gibt dann zwischen den Unternehmen so einen unausgesprochenen Nicht-Angriffspakt. Und der wackelt manchmal. Es gab zum Beispiel so einen ähnlichen Fall 2017. Da klagte Nintendo gegen die Firma Koloppel in Japan aufgrund von Patentverletzung. Und der Grund war, Koloppel hat wiederum ihrerseits diesen Nicht-Angriffspakt gebrochen und andere Firmen aufgrund von einem eigenen Patent zu Zahlungen aufgefordert. Und bis heute sagen jetzt ExpertInnen, Nintendo hat da quasi die japanische Spieleindustrie verteidigt. Da wurde 2021 eine Einigung erzielt. Nintendo bekam von Koloppel umgerechnet knapp 20 Millionen Euro. Also eine Menge Geld. Und ich finde aber, der Fall Palworld zeigt, vielleicht wackelt dieser Nicht-Angriffspakt gerade und man sieht, Softwarepatente sind eine Waffe für Tech-Unternehmen wie Nintendo und diese Waffe kann auch eingesetzt werden, um unliebsame Konkurrenz zu vernichten.
Ich finde es so erstaunlich, wie weit eine Strategie eines Unternehmens und der Ruf eines Unternehmens auseinandergehen kann, wie so Nintendo für mich immer noch die Firma ist, die so die niedlichen kleinen Spiele rausbringt und die, ja, so Mario Kart habe ich jetzt gedacht und Yoshi und dann sehe ich da irgendwie diesen Pilz und das sind dann aber auch die, die halt nicht Angriffspakte abschließen und ein Wettrüsten übernehmen und eben verhindern, dass andere Unternehmen gefährlich werden könnten.
Das ist Nintendo, hat tatsächlich in der Branche so einen sehr starken Ruf, genau solche Sachen eigentlich immer wegzuklagen, gerade im Bereich Retro-Computing auch. Dennis, ganz kurz noch, dieser konkrete Fall, wenn Nintendo das verliert, bleibt es einfach so, wie es ist. Aber was passiert denn, wenn Nintendo gewinnt? Was wären dann die Folgen? Also abgesehen vom großen Meta-Kontext.
Ja, also falls Nintendo jetzt in Japan Recht bekommen sollte, dann hat das erstmal nur Folgen für Japan. Dann, weiß nicht, hat das eben Folgen, dass das Spiel in Japan nicht vertrieben werden darf. Aber diese Klage gegen Koloppel von vor ein paar Jahren, die zeigt ja, dass es sich da auch um ganz, ganz viel, also um Millionenbeträge handeln kann. Und das wäre dann wirklich genug, um so eine kleinere Firma wie Pocket Pair eventuell in den Ruin zu treiben.
Ich bin jetzt ehrlich gesagt hin und her gerissen. Soll ich das neue Zelda vom Großkonzern Nintendo spielen, das gerade erschienen ist? Oder vielleicht doch lieber Palworld, bevor es vom Markt ganz verboten wird? Aber auf jeden Fall dir, Dennis, vielen Dank für die Recherche.
Gerne.
So, das soll es heute auch schon gewesen sein. Bei mir ist in der Folge übrigens besonders hängen geblieben, dass es so ein gemeinsames Ding gibt in der digitalen Gesetzgebung, wo es anscheinend sehr oft so ist, dass die Expertinnen, die von dem Thema wirklich Ahnung haben, sagen, nee, lieber nicht machen, ne? Also Sicherheitsgesetz, Delos Cloud und EU-Softwarepatente. Und dann sagt die Politik und wirklich dieses ganz allgemeine Ding, die Politik, nicht bestimmte politische Kräfte, sagt so, nee, machen wir trotzdem. Mhm. Und das macht mich so, das lässt mich so ein bisschen konsterniert zurück. Was ist denn eure Lektion für heute aus dieser Folge Breitband, Jenny?
Ich glaube einfach auch nochmal dieses Verwundertsein darüber, wie eine politische Großwetterlage so sehr Einfluss haben kann, eben darüber, wie Politikerinnen und Politiker entscheiden. Und ich glaube, bei diesen Sicherheitspaketen, da war das diese politische Großwetterlage, die es ermöglicht hat. Und ich würde mir, was die Patente angeht und was freie Software und Open Source in der Verwaltung will, so einen politischen Moment wünschen, der das alles nochmal so befeuert, diese Debatte darum.
Eine digitale politische Erleuchtung. Dennis, wie ist es bei dir?
Mir wird, glaube ich, für immer dieser O-Ton von Marcel Emmerich im Kopf bleiben. Dieses, naja, da haben die Bürger irgendwie Ängste und das macht, dass wir einfach etwas machen wollen und gucken wir mal und das geht einfach ganz schnell und dann ist das vielleicht gar nicht so durchdacht und das führt zu ganz schön schlimmen Konsequenzen. Ich glaube, vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Zeit, um uns wirklich effektive Dinge zu überlegen und nicht so Schnellschüsse.
Und ich hoffe sozusagen, dieses mehr Ruhe, mehr Zeit und mehr Überlegen, dabei hilft vielleicht diese eine Folge von Breitband, die wir heute hier zusammen bestritten haben. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart und eure Erkenntnisse mit uns geteilt habt. Ich bedanke mich auch bei Marie Zinkan, die als Redakteurin inhaltlich und organisatorisch alles auf die Beine gestellt und betreut hat. Und bei unserem Tontechniker Philipp Adelmann, dem wir zu verdanken haben, dass wir so gut klingen, wie wir klingen. Und Ich bedanke mich natürlich bei euch, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Falls ihr euch auch bedanken wollt oder einen Gedanken mit uns teilen wollt, wir freuen uns über Mails an breitband@deutschlandfunkkultur.de oder über Weiterempfehlungen und Rezensionen auf allen sozialen Medien oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vielleicht die, auf der ihr uns jetzt gerade in diesem Moment hört. So. Das soll es aber wirklich gewesen sein. Die nächste Folge Breitband gibt es in einer Woche. Mein Name ist Markus Richter und wir sagen alle zusammen Tschüss.
Tschüss. Tschüss.